Cheers.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem ESC Kompakt Live, falls ihr auf YouTube zuschaut, oder zu unserem ESC Kompakt, der Podcast, falls ihr uns hört. Vielleicht habt ihr gerade schon Peter gehört, der schon anstößt. Insofern Prost erstmal alle zusammen. Wir haben ganz wunderbares und, wie ich finde, ja auch sinnvolles Feedback bekommen, dass nämlich, wenn man uns jetzt teilweise nur hören und nicht sehen kann, dass es dann natürlich Sinn macht, am Anfang nochmal zu sagen, wer eigentlich hier alles sitzt, und vielleicht auch einmal kurz Piep zu sagen, sodass man auch die Stimmen zuordnen kann. Deshalb, wir sind heute zu dritt, und mit dabei sind die geschätzten Blocker-Kollegen Douzepoix.
Buenas tardes. Ich grüße mit einem fröhlichen Salut mit aus der Rotkäppchenflasche trocken. Und auch das möchte ich dazu sagen, im Sinne des Produktplacement heute mit den Katjes salzige Heringe. Ich war vorhin schon leider etwas hungrig, deswegen habe ich die Tüte schon mal ein bisschen aufgemacht. Vorhin immer sehr empfehlenswert.
Lass es dir schmecken. Außerdem mit dabei ist der nicht minder wertgeschätzte Co-Blogger Peter. Hallo Peter.
Ja, ich grüße auch herzlich. Guten Abend. Ich grüße aus Hamburg, wie die oder viele zumindest wissen. Und in Hamburg wohne ich im Portugiesenviertel. Und direkt in meinem Haus hat ein brandneuer Rewe-Supermarkt neu eröffnet.
Der war doch da schon immer, Peter, oder?
Ja, aber der ist 3 Monate geschlossen worden und in der Corona-Zeit komplett renoviert worden. Und das ist jetzt der modernste Rewe-Supermarkt Hamburgs.
Und da bevor du weiterredest, haben die schon den Werbevertrag unterschrieben, sonst können wir die hier nicht nennen.
Da war ich gestern und habe gleich ein ganzes Feuerwerk von Katjes gekauft. Ich zeige nur mal ein paar. Ich habe da, weil es gab Einführungsangebote. Ups. Ich habe da auch die Sauer.
Wunderland-Sauer, die beste Sorte.
Ja, genau. Aber ich habe noch mehr. Ich zeige die zwischendurch alle. Ich hab
genau. Du zeigst die, weil im Podcast kann man sie ja auch gar nicht sehen. Aber für die Zuschauer ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ich, Benni, bin auch dabei und habe mich auch eingedeckt mit Rotkäppchen-Prost und habe jetzt immer noch die Reste von Katjes Wunderland-Sauer aus der letzten Woche
noch? Die haben so lange gehalten. Ja. Wie geht das denn?
Ja, ja, die habe ich schön im Schrank wieder, schön schattig verstaut, und gute Qualität hält auch lange.
Ja, auch wenn sie geöffnet
ist. In diesem Sinne sind ja sozusagen, ist alles abgesteckt, was wichtig war. Ich kann vielleicht noch einmal vorausschicken, oder ihr genehmigt mir das, dass natürlich, wer das noch nicht getan hat, wir uns weiterhin sehr freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Da gibt's auch etwas zu feiern, denn während der Woche haben wir die 500 Abonnenten Marke geknackt. Da können wir jetzt gleich nochmal drauf anstoßen. Prost. Und wer uns lieber hört und uns nicht sieht, wobei ich jetzt nicht wüsste, warum man das nicht wollen sollte, aber falls doch, der kann auch gerne unseren Podcast weiterhin abonnieren. Freuen wir uns genauso. So, nochmal einen großen Schluck genommen. Wir sind heute zusammengekommen zu der Folge, die ich Sommer-Detox genannt habe. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, dass ja nun so mehr oder weniger die Sommerpause ansteht. Die Blogger wissen es, ich bin nächste Woche in Urlaub. Wir wissen auch nicht, was die Nachrichtenlage im August so hergibt. Vielleicht machen wir auch mal 2 oder 3 Wochen Pause, je nachdem auch, welche spannenden Interviewgäste noch zusagen und oder welche Auslosungen anstehen. Also uns fällt ja schon auch immer was ein, aber genau, wir machen jetzt erstmal eine Abschlussfolge für den ESC-Jahrgang 2020 sozusagen, um das Ganze auch nochmal formal abzuschließen. Ich habe das für Deutschland beim ESC 2020 ja auch diese Woche nochmal auf dem Blog gemacht. Und ganz konkret auf diesen Titel bin ich aber gekommen, nachdem es gestern wieder dramatische Entwicklungen in der ESC-Bubble gab. Vielleicht habt ihr auch das schon gelesen. Ich rede natürlich davon, dass Ellie Ryan vor 2 Monaten nochmal ein Video auf TikTok und Twitter gepostet hat, wo sie sich so ein bisschen, so haben es zumindest die meisten verstanden, über die Sisters lustig gemacht hat. Ellie selbst hat dann hinterher zwar gesagt, ja, ist doch, man soll nicht immer alles so ernst nehmen, hat sie wahrscheinlich auch recht, aber wenn es dann bei vielen eben ernst und nicht so nett ankommt, ging es wahrscheinlich einfach daneben, würde ich mal sagen. Und das hat jetzt auf welchen Wegen auch immer 2 Monate später Laurel Barker gefunden, eine der Komponistinnen von Sister. Und hat sich nochmal dazu geäußert, dass sie es eben nicht gut findet, wenn man andere Künstler so runterzieht. Und vor allem widerspricht es eben auch nach ihrer Meinung der Message des Songs, die ja war, Frauen sollen sich gegenseitig unterstützen und nach oben bringen und eben nicht gegenseitig runterziehen. Und hat Max gestern dann was auf dem Blog dazu geschrieben und wir alle haben uns es gab viele Kommentare heute auch dazu. Und damit wir die Sache jetzt endlich mal abhaken können, habe ich gedacht, sprechen wir heute da auch noch mal rüber. Peter, du hast ja auch das Thema dankend in unserer WhatsApp-Gruppe aufgenommen, beziehungsweise dich dann auch dazu geäußert. Sag doch mal, wie du die ganze Sache siehst, so aus, oder was du jetzt noch als Aspekt wichtig findest zu diesem Punkt.
3 Dinge.
Oh.
geht aber schnell. Also ich glaube, dass sich Ellie so ein bisschen selbst im Wege steht. Das ist so ein klassischer Fall von sie meint's ja gar nicht so. Ne? Frau Laurel Barker hat sich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Sie hat mal ein bisschen das getan, was man in der Medienszene den Streisand-Effekt nennt. Das ist, ob ihr die Geschichte kennt. Barbara Streisand wollte mal auf einem kleinen Blog eine Luftaufnahme ihres Domizils, die dort veröffentlicht war, verhindern. Die hatten wenige 100 Leute gesehen. Barbara Streisand ging dann gegen diesen Blog gerichtlich vor mit großen Kanonen. Daraufhin erzählte der oder die Blogger davon und dann hatte Frau Streisand auf ihrem Anwesen 2 Millionen, also auf dem Foto ihres Anwesens 2 Millionen Klicks 24 Stunden später. Und genau das ist jetzt laut Barker passiert. Durch die diese Larger-than-Life-Reaktion hat sie natürlich letztendlich Ellie erstmal den Raum verschafft, also die Geltung verschafft, die Öffentlichkeit verschafft, an die Ellie ihre Botschaft richten wollte. Und so ist im Prinzip im Sommer noch ein beschwingtes Zickenkrieg-Thema entstanden, was nur Verlierer hat. Also was keinem nutzt, weil Frau Barker dann ja auch an einigen Stellen übers Ziel hinausschießt. Also bei Ellie Ryan kann man ja auch immer noch sagen, dass sie nicht so sehr, eigentlich mehr ironisch, mehr augenzwinkernd, wenn das auch daneben gegangen ist, vorgehen wollte. Frau Barker hingegen hob dann ja die ganz große Frauen helfen Frauen Plattform nach oben. Na? Hat dann aber am Ende gesagt, dann wieder die Diskussion um den Song und um die Qualität des Songs, der halt maximal, und das finde ich schon hochgegriffen, maximal 4- ist, ne, auf keinen Fall in der Top-Kategorie, in der sie ihn positioniert. Ne, und das ist ganz unabhängig davon, was der Song für einen Text hat. Ne. Also das waren dann so die Dinge. Was mir am meisten dabei aufgefallen war, ist, dass es nicht reicht, dann auch nochmal Ellie Ryan zu tadeln, sondern dann auch nochmal den NDR-Verantwortlichen. Das waren ja in der Tat alles Männer. Also Christoph Belander war zu der Zeit Head of Delegation, Thomas Schreiber ARD-Unterhaltungskoordinator und Wolfgang Rademacher, glaube ich, der Executive, heißt der Rademacher. Also
das ist ja vom Traumschiff, oder? Wolfgang Rademacher. Wer hätte mal das machen sollen?
Der Chef von den Heavy Tones, der war jedenfalls der...
Dahlheimer.
Ja. Der war ja da der künstlerische Direktor vom Vorentscheid. Also hat sie nochmal als unbelehrbar dort dargestellt und den nochmal einem beigebogen. Ne? Also kann man machen, muss man aber nicht, würde ich sagen.
Ja, Duspa, was hast du gedacht? Dachtest du bitte nicht dieses Thema schon wieder oder wie war so dein Gedanke dazu?
Ich würde sagen, der Kollege Benny kann mich mittlerweile ganz gut einschätzen. Ich habe mich nämlich aus dieser ganzen Diskussion auch in der WhatsApp-Gruppe rausgehalten, weil ich einfach nur zu Tode gelangweilt bin davon. Also es ist so eine Geschichte, eine verpasste Chance, wieder und wieder aufzuwärmen. Damit tut man sich selber keinen Gefallen, damit stellt man sich ins Abseits und macht sich de facto unmöglich. Tut mir leid, Elli, wir nehmen den Tipp mit dem Handy und dem Eisfach nach wie vor gerne hin, ja, damit wir wissen, wie das läuft. Aber let it go, let it go, let it go. Also das geht nicht. So, ansonsten, jetzt zu Frau Barker, wie man es ausdruckt oder nicht ausdruckt. Ich habe etwas gelernt in den letzten Wochen, Monaten, jetzt nicht bei ihr, aber so generell bei diesen Themen. Auch Female Empowerment, Black Lives Matter, was weiß ich nicht, also alles auch letztendlich LGBTIQ-Geschichten und so weiter. Man kann es nicht oft genug und deutlich genug sagen. Und das gilt für jedes dieser Themen. Und insofern ist es grundsätzlich nicht verkehrt, das auch aufzunehmen, Barbara Streisand-Effekt hin oder her. Ob man damit dann immer sich Freunde macht, ist die andere Geschichte, ob das so positiv aufgenommen wird. Es ist aber durchaus wichtig, auf diese Themen, wo eben vermeintlich Minderheiten, das sind ja Frauen gar nicht, das sind ja eine rein quantitative Mehrheit, Nachteile haben, das auch zu benennen und durchaus auch darauf hinzuweisen, dass man da an einer gemeinsamen Sache arbeitet. Insofern ist da Any News gute News und notwendige News. Ob man jetzt unbedingt auf eine Elli Rein dann reagieren muss, ist halt die andere Geschichte, aber es zeigt, und da finde ich, dass der NDR drin ist, doch nicht so schlecht. Der NDR hat sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, in vielfacher Hinsicht. Und deshalb ist 2019 wirklich ein trauriges Jahr oder ein ärgerliches Jahr. Und insofern auch nachvollziehbar. Aber jetzt an der Stelle, Elli, Ruhe, ja. Komm gerne mit einem neuen Lied, bewirb dich, wie auch immer. Vielleicht sehen wir dich ja auf der deutschen Bühne. Frau Barker werden wir auf der ESC-Bühne so oder so sehen. Und ansonsten Female Empowerment, Black Lives Matter und alle anderen Geschichten einbeziehen. So, dann bin ich heute mal sehr versöhnlich, finde ich.
Ja, und sehr, sehr schön gesagt, wie ich finde. Das kann ich alles total unterstreichen. Ich wollte noch einen Aspekt ansprechen, den Peter, du so schon touchiert hast gerade, nämlich, dass ich wirklich teilweise überrascht bin, wenn ich die Dinge, die Elli so schreibt und tut, auf Social Media lese. Weil ihr erinnert euch ja, es ist ja noch nicht allzu lange her, dass sie auch hier bei uns im Stream war mit ihrem neuen Album. Und sie ist doch einfach so eine Nette. Und ich finde auch da, gut, vielleicht, sie fühlt sich, glaube ich, da immer noch von den Jurys verarscht. Das kann man ihr, denke ich, auch nicht nehmen. Aber sie hat das eigentlich bei uns im Stream relativ reflektiert und sozusagen eher zurückhaltend auch gesagt. Und ich bin wirklich immer ganz überrascht oder noch mal mehr, nachdem wir sie jetzt hier noch mal persönlich im Stream hatten, wie dieses Bild eigentlich so auseinandergeht. Also wie sie sich in Social Media dann gibt und wie sie eigentlich zumindest in den wenigen Situationen, die ich jetzt persönlich das Vergnügen hatte, wie sie da ist. Also da diese Diskrepanz finde ich sehr auffällig und nicht das komplette Gegenteil eigentlich, sondern steht dann ja auch da im Beitrag, dass sozusagen stilvoll wie immer, weil schon nach den Nullpunkten in Tel Aviv und nach allem, was vielleicht da schiefgelaufen ist und so weiter und so fort, von den Sisters hat man nie über irgendwen oder irgendwas ein schlechtes Wort gehört und nicht über die Nullpunkte und nicht über ihre Mitkonkurrenten, die hinterher jetzt vielleicht neidisch waren oder auch nicht oder wie auch immer. Und jetzt eben auch wieder nicht, sondern da einfach drüber zu stehen und das an sich vorbeigehen zu lassen, finde ich, hebt die beiden nochmal sozusagen ein, zwei Stufen höher, weil also die waren ja auch wirklich super nett, beide. Wir haben die ja auch da in Tel Aviv dann persönlich kennengelernt. Du hattest die beiden ja auch schon in Amsterdam interviewt und den beiden persönlich lässt sich da ja überhaupt nichts vorhalten. Und ich finde auch, mit dieser Sache sind sie wieder sehr souverän umgegangen. Und lassen wir uns mal überraschen, zumindest von Carlotta gab es ja jetzt auch wieder ein schauspielerisches Lebenszeichen und du hast, glaube ich, auch geschrieben in dem Beitrag, dass sie auch ein neues Musikprojekt angekündigt hat, also lassen wir uns mal überraschen, da kommt ja irgendwann... Ja,
mit dem neuen Partner, mit dem sie zusammenarbeitet, ne? Da werden wir ja wahrscheinlich einen Blick drauf haben dann an der Stelle. Apropos Musik, sind wir dann jetzt eigentlich soweit durch mit Frau Barker und
Eddie Ryan?
Ja. Also, ja. Apropos Musik, ich möchte noch auf die Frage von Tina Meyer eingehen, die mich ja gefragt hat, ob ich eine E-Mail von ihr erhalten habe. Das habe ich in der Tat. Sie hat mich gelobt für eine Musikplaylist, die ich zusammengestellt habe, die es noch nicht den Weg geschafft hat zum offiziellen ESC-Kompakt-Account, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich werde da mal mit der höchsten Leitung sprechen, ob man das nicht mal machen kann. Ich habe übrigens auch noch eine Thomas Gieson-Playliste, die ist sehr ähnlich derjenigen,
über die wir sprechen. Und welche war die, über die ihr jetzt redet? Wie heißt die?
Die trägt den schönen Namen Schlagerberg. Das ist sozusagen
toll.
Schwede. Ja, das ist toll. Das heißt, wie Schwagerschwunder, was in Schwedisch durchaus auch positiv konnotiert wird, wo natürlich dann viele großartige Hits aus Melodiefestivalen und dem ESC dabei sind. Also eigentlich, Peter würde sagen, so die 100 Titel, die man auch problemlos auf jedem ESC-Dancefloor spielen könnte und wo immer gute Laune ist. Also insofern, die würde ich dann demnächst mal den Kollegen zur redaktionellen, nicht Überarbeitung, weil die nicht bei mir, aber zur redaktionellen Angliederung am ESC-Kompakt-Account auf Spotify mitbringen, denn das war hier die Frage ja auch, Tina, du brauchst natürlich einen Account, hast du ja auch, da kannst du den Podcast hören und dann natürlich auch die Playlist. Und jetzt steht hier auch schon, ich friere ab und zu ein, ich kann sagen, von den Temperaturen her, das ist das, was mir am entferntesten liegt heute. Aber es kann sein, die Internetverbindung wollte schon den ganzen Tag stehen. Aber ich hoffe, ihr hört mich trotzdem und sehen ist ja nicht so wichtig. Hören ist das neue Sehen.
Wir hören dich größtenteils manchmal abgehackt, aber ich glaube, es geht. Es ist kein Vergleich zu Eddie Ryan, würde ich mal sagen. Okay. Insofern, du musst noch nicht ins Gefrierfach.
Jetzt darf ich aber dazu gar nichts mehr sagen, ne, weil ihr schon wieder...
du darfst das Thema...
Ich trinke so lange noch ein Rotkäppchen.
Genau, bitte Peter, hau raus.
Nee, also die Frage, du hast ja gesagt, die Sisters haben sehr souverän reagiert. Ich würde sagen, sie haben ja erstmal gar nicht reagiert und das interpretieren wir zutreffend als souverän. Ich frage mich, ob die das überhaupt mitgekriegt haben, weil man kann sich ja auch aus dieser Welt ausblenden. Also Barbara Schöneberger hat mir das zum Beispiel mal erzählt, dass sie da gar nichts liest, was da in Social Media über sie hereinbricht, sondern sich damit nur auseinandersetzt, wenn es denn einen relevanten beruflichen Bezug hat. Na, aber dann wird es ihr halt zugetragen. Und das finde ich eine sehr souveräne Haltung. Also tatsächlich zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Das kann Laura
Marken. Peter, möchtest du dich denn bereit erklären, Eddie Ryan zuzutragen, was wichtig ist? Oder den Sisters zuzutragen, was wichtig ist als Social Media Filter?
Das wär nicht mein nächster Ansatz gewesen. Ich hätte auch Laura Barker empfohlen, es den Sisters gleich zu tun und die Sache nicht groß zu machen. Deshalb hatte ich ja das Beispiel von dem Streisand-Effekt erzählt. Ich habe Eddie Ryan ja genau wie Benny beim deutschen Vorentscheid erlebt. Und dann auch schon vorher im Songwriting Camp. Und ich habe die immer nur als charmantes, nettes, aufgeschlossenes, positives Mädel gesehen. Ich fand den Song gut, deshalb war ich völlig baff, als dann schon zu diesen Zeiten aus der Produktion immer kam, oh, die ist so schwierig. Ne? Das war damals schon ein Ruf, der ihr vorauseilte. Und der eine oder andere sagte sogar, na, also da hätten wir andere Kandidaten, mit denen wir lieber fahren würden. Na? Und deshalb verstehe
ich... Von wem kann das wohl gekommen sein, so ein Hinweis?
Und das verliert sich in den Nebeln von Norwegen. Aber es ist halt, sie hat halt eine gewisse Dialektik. Ich glaube, sie wird daraus lernen. Sie ist ja noch relativ jung, das muss man ja auch sehen.
Eddie Ryan?
Ja.
Also jung. Und ja, also, aber das ist noch draus. Ich glaube nicht, dass sie daraus lernt. Aber
ja. Das glaube ich definitiv. Ne? Ich finde an der Stelle, Frau Barker hätte ein bisschen erwachsener sein können. Vor allem verstehe ich es überhaupt nicht, weil es ihr überhaupt nichts bringt und auch keinem anderen etwas bringt. Dann die stiefmütterliche Behandlung des Stagings der Sisters, ne, jetzt der Männer-Frauen-Problematik zuzuschieben. Ne? Das ist also...
Ich finde es ja schlimm, dass wir uns jetzt da doch nochmal vertiefen müssen, aber Frau Barker hat ja durchaus, also hat ja ein Statement gesetzt seinerzeit, dass sie mit dem Staging und der Arbeit des sehr männlich besetzten Teams vom NDR da nicht zufrieden war und dann ja noch ein eigenes Video aufgesetzt hatte, was ja, glaube ich, auch noch kurz vor dem ESC veröffentlicht worden ist. Wir erinnern uns an dieses Boxring-Video.
Da habe ich, noch den Macher, den Videodreh habe ich noch interviewt. Das war ein cooler Typ, der war auch cool. Also sah auch sehr gut aus.
Das ist ja wichtig, gerade in dem Zusammenhang, gerade wenn es um Female Empowerment geht. Aber damit hat ja Laura Barker im Grunde ja auch schon eine klare Ansage gemacht, dass sie nicht dahinter steht, was der NDR aus dem Song gemacht hat und in der Bühnenumsetzung. Und das hat sie, da hat sie sich vergleichsweise professionell verhalten, dass sie den nicht einfach noch krasser angegangen hat. Das ist komplette Scheiße. So wird der Song nicht umgesetzt, so kriegt er verdientermaßen 0 Punkte. Hätte sie wahrscheinlich machen können, aber sie hat gezeigt, wie man es macht. Das fand ich da tatsächlich sehr erwachsen. Kann man aber vielleicht auch nur machen, wenn man Geld hat und dann vielleicht auch ein bisschen Zeit. Und wenn einem was an dem Lied und an dem Thema hängt. Und das tut es ihr ja offenbar. Und das sind Laura Barker, wenn das dann nun ein Kind ist, also dieses Lied, was ihr im Herzen liegt, ist erst versaut wurde vom NDR, dann schlecht abgestanden hat beim Eurovision. Und wenn dann noch wieder jemand daherkommt, der beim Vorentscheid dann noch irgendwie dran rumhackt, dass das irgendwie alles doof war und wie auch immer, dann kann ich mir schon verstehen, dass man dann irgendwann auch genervt ist und jetzt sagen mal kann, es ist über ein Jahr her, jetzt lass mal gut sein und lass uns, wenn, dann mal gemeinsam an der Sache kämpfen. Ob das jetzt Ellie Ryan überhöht, wahrscheinlich ja, aber ich verstehe schon, dass ihr dann irgendwann auch mal die Hutschnur geplatzt ist, um mal dieses alte Sprichwort in dem Zusammenhang damit ranzubringen. So, okay, alte weiße Männer reden. Apropos alte weiße Männer, wo ist überhaupt unser, ja, so.
Diversity-Beauftragter.
Richtig. Aber mit dem Punkt hast du mich. Also, wenn ihre Äußerung aus Leidenschaft für die Sache war und sie für diesen Song, der, sagen wir mal, ja nicht gerade positiv rezensiert wurde, auch jenseits vom Staging, wenn also dieser emotionale Outburst aus Leidenschaft kam für diesen Song und weil sie für den Song was bewegen will, dann habe ich da schon wieder vollstes Verständnis, beziehungsweise finde es zumindest so sympathisch menschlich, dass ich damit gut rückkoppeln kann.
Haben wir es jetzt, Benni?
Ich glaube, wir haben es jetzt. Und weil, jetzt lassen wir das ein für alle mal hinter uns und wir wünschen ja sowieso, egal wer was tut und egal wer wie viele Punkte bekommt, wir wünschen allen nur das Beste und hoffen, dass wir von allen noch viel hören und sehen. Wir verfolgen die Karrieren ja auch immer weiterhin auf ESC Kompakt und berichten über alle aktuellen und zukünftigen Projekte. Insofern freuen wir uns da auch, wenn wir Leute wiedersehen, vielleicht ja sogar irgendwann auch im ESC-Kontext. Wen wir wahrscheinlich nicht mehr, zumindest nächstes Jahr im ESC-Kontext sehen oder vielleicht doch, ist Ben Dolic. Und das soll jetzt die Überleitung sein. Wir haben darüber schon vor 2 Wochen geredet. Aber ich würde gerne mit euch nochmal so ganz allgemein, nicht nur auf Deutschland, sondern allgemein auf die ESC-Saison 2020 gucken. Ich habe jetzt Ben sozusagen als Aufhänger genommen, weil ich doch fand, und das habe ich dann ja auch in einem Beitrag noch mal ein bisschen ausgerollt, dass mir der zumindest vorläufige Abschied etwas zu kurz kam. Also ich fand in dem Newsregen der letzten Woche mit Junior Eurovision, mit dem deutschen Auswahlformat und so weiter, war eigentlich der Dank und die Wertschätzung für Ben, auch für das, was er reingelegt hat und wie er dann ja doch sich auch durch diese ganze Preseason mit den ganzen Online-Formaten und so weiter gearbeitet hat, fand ich, ist er so ein bisschen hinten übergefallen. Und deswegen fand ich es einfach auch wichtig, dass, ich finde schon, wenn da jemand sagt, ich trete jetzt für Deutschland an und ich mache diese Promo-Sachen, ich mache da eine Radiotour, ich nehme diese Home-Videos auf und so weiter und so fort, dann kann man schon hinterher auch mal, ja, du darfst gleich, kann man schon hinterher auch sagen, wir nominieren dich jetzt nicht, aber trotzdem danke irgendwie für diese Zusammenarbeit und das war irgendwie so auch gut, was du gemacht hast und auch nochmal, uns tut's leid, dass das jetzt aus welchen Gründen auch immer so nicht passiert.
Mir ist es ein bisschen zu kurz gekommen, deswegen habe ich das nochmal als Aufhänger genommen, um abzuschließen. Und ich habe das ganz dringende Gefühl, dass Duisburg dazu was sagen will, bevor wir dann doch weg von Deutschland und hin zur Gesamt-ESC-Saison 2020 kommen.
Ja, Benni, ich frage mich, was dich hier überrascht an der Stelle. Also, die Frage ist doch mal ganz klar, von wem müsste denn dieses Dankeschön kommen? Das muss jetzt nicht gezwungenermaßen von der Community, von dem Fanblog oder von sonst wem kommen, sondern das muss mal bitte von denjenigen kommen, die ihn verpflichtet haben. Ich möchte an dieser Stelle an eine Levina erinnern, an Sophie, an eine Jamie Lee. Ich weiß nicht, ob die es noch damals immer noch mal geschafft haben, nach dem Event, also nach dem ESC eingeladen zu werden, in die NDR-Talkshow als das höchste der Gefühle. Und die war ja nur auch durch Corona bedingt ausgesetzt. Aber ich glaube, jetzt gibt es sie ja wieder so mit großem Abstand und allem. Ich bin leider nicht überrascht. Es zeigt wieder einmal, wie, der NDR mit den Künstlern an der Stelle umgeht. Ich weiß nicht, ob es im Hintergrund ein Dankeschön gegeben hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es da mal ein Briefchen gab oder vielleicht mal Blumen oder eine Flasche Rotkäppchensekt oder ein paar Salzheringe hier von Katjes zum Beispiel. Aber es wird, und da bin ich leider nicht überrascht, das ist kein guter Stil. Und das ist halt möglicherweise, aber auch Peter, kannst du vielleicht einmal was sagen, vielleicht dann auch systemimmanent bei der Welt des Fernsehens, was immer wieder mit neuem Content, neuem Input bespielt werden muss. Und du bist immer wieder Wochen und Monate voraus vor dem, was da ist. Also du musst ja den Content über Wochen und Monate voraus planen. Und möglicherweise sind dann die Leute beim NDR schon wieder so weit in den nächsten Projekten drin, dass es für die dann gar nicht mehr wichtig ist. Na, wieso, der ESC ist doch jetzt abgeschlossen oder abgesagt, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern, bin ich durch. Es ist keine feine Art, es ist keine schöne Art, aber ich bin leider nicht überrascht, nachdem, wie wir im letzten Jahr gesehen haben, wie mit den Leuten umgegangen wird.
Ja, also wie gesagt, mir ging es dann in dem Beitrag eben auch eher darum, dass sozusagen den Scheinwerfer auf Ben zu richten und nicht jetzt darauf, wer das vielleicht eigentlich hätte tun sollen, wenn wir es nicht tun. Aber man hat schon auch an den Kommentaren unter dem Beitrag gemerkt, dass einige das so sehen wie du. Und sozusagen dann auch gesagt haben, gut, dass ihr nochmal so einen Beitrag bringt jetzt zum Abschluss.
Aber wir lassen doch eigentlich niemanden fallen, das hast du doch auch gerade gesagt. Also wir berichten weiter über die Sisters, wenn es da was gibt. Wir berichten über Jamie Lee, wenn sie bei einem Konzert in Hamburg auftreten will. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich Corona-bedingt abgesagt worden oder war sie da noch mit dabei?
Ich glaube, das war schon darüber, vorher,
oder? Über die Schauspielkarriere von Carlotta. Wir berichten darüber, wenn Anne-Sophie wieder Musical macht. Also ich finde nicht, dass wir diejenigen fallen lassen. Jetzt könnte man erzählen, wir sind auch ein bisschen desperate, ja, weil wir müssen ja auch nehmen, also die produzieren ja sonst nicht so viel an Zeug und Output, über das wir reden könnten. Und wir haben nun mal nicht jedes Jahr 28 Acts, die beim Vorentscheid dabei sind, über die wir berichten können und nicht nachher nicht mehr wissen, auf wen können wir uns dann eigentlich noch fokussieren, sondern es sind ja wenige oder gar niemand. Und insofern ist das für mich jetzt selbstverständlich, dass wir natürlich dann darüber reden müssen. Wir können da gerne auch nochmal Danke sagen, aber wir begleiten die natürlich weiter. Wir begleiten aber auch eine Lou oder Bianca Schaumburg, außer, es wird ja gesagt, die alten Leute erzählen vom Krieg. Und da finde ich, das muss auch mal gemacht werden, denn die waren Recken und die haben besser abgeschnitten als viele andere heutzutage.
Ich glaube halt, dass das keine schwarze-weiß-Antwort darauf gibt. Also es gibt solche und solche Beispiele. Es ist natürlich immer auch so eine Escape-Nummer. Nach jedem Vorentscheid gibt es ja immer Sieger und Verlierer. Dann kommt in jedem, auf jeder NDR-PK immer, wir kümmern uns weiter auch um alle anderen und wir versuchen mit allen anderen auch weitere Projekte zu stemmen. Das kommt dann immer. Und es kommt auch natürlich, wenn dann das Kind im Brunnen gefallen ist und Deutschland Drittletzter, Vorletzter wurde. Wir danken dem Act, der hat einen großartigen Job gemacht und wir werden weiter mit dem Act im Gespräch bleiben. Nur die normative Kraft des Faktischen sieht dann anders aus. In der Regel kommt es dann nicht dazu oder sehr selten. Es gibt aber Gegenbeispiele, die sind aber tatsächlich dann häufig korreliert mit dem Erfolg des Acts. Ich war zum Beispiel, du erinnerst dich, wir haben Roman Lob ein Interview gemacht, als er beim CSD in Hamburg aufgetreten ist. Mhm. Wunderschöne Atmo da in der Außenalster haben wir mit ihm.
Innenalster, aber ist egal.
Ja, egal, Hauptsache Italien. Stimmt. Aber es war die Alster.
Das war die Alster.
Es war im Jungfernstieg, ich nehme alles zurück, es war im Jungfernstieg. Und da erzählte er mich, Mensch, neulich hat mich noch Thomas Schreiber angerufen, hat gefragt, wie es mir geht. Also der hatte aktiv dann noch den Kontakt zu Roman gesucht und der hat ja auch richtig gute Sachen gemacht. Der hat ja in Friedrichstadt in Berlin eine große Show gespielt, macht auch weiter Musik. Also richtig gut. Das fand ich damals super sympathisch, ne? Weil da hattest du mal vom Künstler selbst gehört, dass er sich auch im Nachhinein wohl aufgehoben fühlte. Und jetzt passiert ja eine Menge mit Michael Schulte auch. Der fand ja jetzt auch mit der Moderation während der nicht ESC-Show, sondern der Sat-Show war er dabei. Also es gibt ja durchaus auch Gegenbeispiele dafür. Und dazu gehören ja auch immer zwei. Du weißt ja auch gar nicht, ob die Künstler dann im Einzelnen das auch immer wollen, weil der NDR ihnen dann offerieren kann. Also das wird immer differenziert sein. Da glaube ich nicht, dass die Antwort so schwarz-weiß ist. Es ist aber halt mehr eine Stanze. Wenn du dann da ist der Schlamassel da, ne? Dann sagst du natürlich, es liegt nicht am Künstler, sondern es liegt an allen möglichen. Also bei Cascada lag es ja, glaube ich, an Frau Merkel, ne? Als es da nicht funktioniert hat.
Wobei, den Song habe ich gestern wieder gehört, habe gesagt, eigentlich ein Meisterwerk.
Ja, also
und das gewinnt.
Das ist ja immerhin mal.
Aber auch da hat es mit dem Bodennebel nicht geklappt. Ja. Der Bodennebel sollte ja bis zur Treppendecke gehen, aber hat irgendwie nicht funktioniert in der Halle.
Aber das sage ich immer jedem Künstler, schon immer im Vorwege, wenn du schon ahnst, das wird nicht viel. Du hast trotzdem Geschichte geschrieben, trotzdem werden dich Millionen Menschen dafür nie vergessen und schätzen, wertschätzen. Du bist eine große Nummer in der SC-Geschichte und wir haben ja, die Diskussion hatten wir ja neulich, auch viele Beispiele von Songs, die echt nicht gut abgeschnitten haben, die jetzt Klassiker sind. Auch gerade deutsche Songs. Ne, Marianne Rosenbecke zum Beispiel, ne, oder auch Joy Fleming wurde 17. und hat eigentlich den größten Kultschlager, den der ESC in Deutschland je hervorgebracht hat, erschaffen. Also insofern ist es alles gut am Ende des Tages. Ich finde, dass wir da einen Top-Job machen, by the way. Also ich mache das ja gar nicht vordringlich. Ich finde,
jetzt müssen wir uns auch mal selbst loben.
Ja. Also ich lobe ja nicht mich, sondern andere Blogger, also wie liebevoll sich Florian zum Beispiel immer der Karriere von Ann-Sophie widmet und der breiten Raum gibt. Also wir vergessen die Künstler nicht. Na, und ich finde auch, dass wir da sehr, sehr angemessen mit umgehen. Wir sagen, was wir denken, das sollten wir auch weiter tun. Aber trotzdem ist das Glas immer, wie ich an der Stelle dann sage, halb voll. Cheers.
Und unsere Zuschauer
Die Rotkäppchenflasche auch übrigens.
Genau. Unsere Zuschauer können auch immer deinen Satz schon von sich aus vervollständigen. Hier steht schon der Kommentar, bei Peter ist das Glas immer halb voll.
Matthias.
Ja. ich wollte dir jetzt gerade noch beipflichten, Peter, und vor lauter, das Glas ist halb voll, habe ich jetzt vergessen, zu welchem Punkt ich dir eigentlich beipflichten wollte. Also natürlich, dass wir einen super Job machen, aber auch zu dem, was du vorher gesagt hast, was ich jetzt vergessen habe.
Wir lassen es einfach. Die nicht so gut abschneiden.
Ach so, genau.
Und ich finde, frag mich einfach.
Ja, danke. Und ich glaube ja sogar dieses Jahr noch mal ganz besonders. Ne? Also auch das haben irgendwie schlaue Leute jetzt schon in den Kommentaren geschrieben. Deswegen, ich wärme das jetzt nur noch mal auf. Aber es ist ja tatsächlich so, dieser eine Künstler, der für Deutschland antreten sollte, bei dem ESC, der abgesagt wurde, vorerst und hoffentlich für lange Zeit der einzige in der Geschichte, zusammen mit noch einer Handvoll anderen, die verhinderten deutschen ESC-Teilnehmer, ne, weil nicht qualifiziert oder weil disqualifiziert oder wie auch immer. Das ist natürlich schon nochmal was ganz Besonderes. Und vielleicht, wenn man dann in 5 oder 10 Jahren zurückschaut, sagt man auch, wir wissen nicht, wie Violent Thing abgeschnitten hätte, ne, aber ich glaube, im Zweifel ist sowas eventuell für eine weitere Karriere oder auch um dann präsent zu bleiben oder so sogar noch hilfreicher, als wenn man irgendwo im grauen Mittelfeld am Ende landet. Ne? Also es ist jetzt schon ein Alleinstellungsmerkmal und klar, Ben hätte sich das wahrscheinlich anders gewünscht und wir alle hätten uns das anders gewünscht. Aber er wird halt für immer der sein, der wegen Corona nicht auf der ESC-Bühne stehen durfte und insofern wird er auch in der ESC-Geschichte von der er halt einfach ein Teil ist, aber hat dadurch nochmal einen ganz speziellen Platz.
Duspa. Genau. Darf ich erst, oder Peter war das?
Ja, bitte.
Ich Duspa hab, ich hat ja für die Hörer, ich habe mich gemeldet. Ich war kurz davor zu schnipsen wie in der Schule. Ich möchte kurze Gedanken für die Älteren unter uns, werden sich erinnern, dass das Jahr 1996 zurückführen. Da haben wir einen ähnlichen Fall ja schon mal gehabt, nämlich, dass Deutschland nicht das erste, also bis dahin das erste und einzige Mal nicht beim Finale oder bei der großen Show mit dabei war. Damals gab es ja noch nicht die beiden Halbfinals und noch nicht die Big Five-Regel, die ja dann danach auch eingeführt worden ist, ASAP. Und da hatte den Vorentscheid ja Leon mit Planet of Blue gewonnen. Und insofern möchte ich jetzt einmal ganz kurz deine Argumentation, Benni, doch ein bisschen in Frage stellen. Also ja, genau, Sofa-Reporter schreibt es auch schon, es ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den Fans. Also wenn ich jetzt Leuten sagen würde, also außerhalb der Bubble, hier, sag mal, 96 war Deutschland nicht beim ESC dabei, ist es ein Hit geworden oder so? Oder weißt du, wer das war? Nee, ist nicht. Und da wird man dann, also ich glaube, ich müsste den allermeisten Leuten erstmal erklären, warum, wie das sein kann, dass Deutschland nicht beim ESC dabei war. Also bei Corona können sie es alle noch nachvollziehen, wer sagen, und wer hätte da antreten sollen. Aber wenn man ehrlich ist, das hätten sie letztes Jahr auch gefragt. Also insofern ja, in der Bubble gebe ich dir da vollkommen recht. Von der Wirksamkeit darüber hinaus, also es ist halt leider, die Mamas zum Beispiel, jetzt ist wieder Schweden oder so zu bringen, oder so Malta oder Island, so ein Island zum Beispiel, das wird immer natürlich dann mit Dadi und Co., das wird immer das Lied sein, die Band sein, das Jahr sein, was den Sieg, den ESC-Sieg beraubt hat oder genommen hat für die nächsten 50 Jahre möglicherweise, never know, ja. Das ist dann natürlich was anderes, weil die Begeisterung größer war und das ganze Land dahinter stand. Wahrscheinlich selbst in Litauen mit The Roop, die ja dann tatsächlich auch zumindest bei uns in Deutschland auch gezeigt haben, was sie können. Da bin ich ganz bei dir. Im Land Deutschland, wo die Begeisterung sich da einigermaßen im Maßen hält und auch das Bewusstsein, wer vertritt eigentlich Deutschland in diesem Jahr, dann ungefähr bei den meisten Menschen am Tag des ESC-Finals um 20.59 Uhr dann erst auf die Tagesordnung kommt, aber wer singt denn eigentlich für Deutschland heute, ist das halt ein bisschen schwieriger. Peter, hast du dich eigentlich auch gemeldet oder wolltest du
nur? Ja, das ist ein ganz emotionaler Punkt, da werde ich jetzt, also, werde ich jetzt richtig nochmal super emotional. Also ich finde der Jahrgang 2020 ist was ganz Besonderes. Die müssen wir erst recht, und zwar alle, zelebrieren. Weil die sind alle um das größte, im Zweifel um das größte Musikereignis ihres Lebens gebracht worden. Gleich du, sie, lass mich eben zu Ende.
Ja, deshalb melde ich mich ja nur. Ich falle ja nicht ins Wort.
Und um das größte Ereignis ihres Lebens gebracht worden. Einige Länder haben das erkannt, dass man das nicht machen kann, und haben dann ihre Interpreten gleich fürs nächste Jahr wieder verpflichtet. Andere nicht. Das ist auch von Land zu Land wahrscheinlich, ist die Ausgangslage für diese Entscheidung immer eine andere. Insofern, beides kann richtig sein. Aber von der emotionalen Seite her würde ich sagen, alle die jetzt in diesem Jahr dabei waren, sind Helden und sind ein großer, wichtiger und auch sehr emotionaler Bestandteil der ESC-Geschichte, und das für immer. Und sie sind Interpreten, ESC-Künstler für die Ewigkeit. Und was wir für Deutschland gesagt haben, gilt auch international. Da kann ich kurz noch eine kleine Anekdote aus Amsterdam beisteuern. Und zwar in dem Jahr, als wir Kopenhagen, also als der ESC in Kopenhagen stand, waren wir bei Eurovision in Concert, und da war wieder so ein totales Chaos. Es waren wahnsinnig viele Künstler da, und das war, also es wird ja von Jahr zu Jahr besser organisiert, und damals war es noch ziemlich chaotisch, und die arme Herzi aus Albanien war ganz alleine angereist und keiner erkannte sie, und sie saß da auf dem Sofa. Ja? Und sie waren ein bisschen bedrückt natürlich darüber. Wir haben dann hinterher dafür gesorgt, dass sie noch viele Interviewpartner bekam. Aber zuerst saß sie da und hat mich zu ihr gesetzt und hat ihr genau das gesagt, was ich dann in solchen Fällen auch wirklich meine. Ich habe gesagt, wie auch immer das hier alles ausgeht und wie du das wahrnimmst, du wirst in jedem Falle, wenn du da aufgetreten bist in Kopenhagen, wirst du ein Bestandteil der Musikgeschichte sein. Du stehst bei Wikipedia und es wird Fans geben in allen Ländern Europas, die deinen Song am besten fanden. Ne? Und das muss sie nachdrücklich geprägt haben, weil als sie dann irgendwo aufgetreten war in Kopenhagen, wo ich nicht war, da erzählte mir Konsti, dass sie ihn genau darauf, auf diesen Spruch und auf diese, weil wir haben noch hinter auf der Aftersparty noch länger miteinander geredet, genau darauf sich positiv erinnerte. Und da hatte ich ein richtig gutes Gefühl, weil ich dachte, Mensch, da hast du mal richtig auch Gefühle bis zum Anschlag. Also Matthias, das Glas war da eben mehr als halb voll sogar. Insofern, was für Deutschland gilt, gilt auch für die internationalen Künstler. Ein letzter Platz kann ein erster Platz sein. Amen.
Zumal Herse ja gar nicht, glaube ich, ins Finale gekommen ist. Ich wollte, Peter, du hast es aber gerade ja eben auch schon angesprochen. Es stehen ja nun auch schon sehr viele Künstler fürs nächste Jahr fest. Und da weiß ich halt nicht, ob der Spruch mit den Helden da so unbedingt dann für mich noch trägt. Weil sie haben einmal sich natürlich im Zweifel gegen wen auch immer wie durchgesetzt. Also sei es interne Nominierung, sei es in einem Vorentscheid, was auch immer. Und sind dann nicht zum Zuge gekommen. Beim zweiten Mal haben sie den Freifahrtschein gekriegt. Und das ja zum Teil auch sehr, sehr schnell. Also wirklich innerhalb von 2-3 Tagen nach der Absage oder so, dass es dann eben kam. Und die werden natürlich dann immer daran gemessen werden, dass sie eben im Grunde ja 2 Titel haben. Einer, der mit dem sie nicht dabei waren, der wird aber dann nicht so, in meiner Wahrnehmung, nicht so hoch gelobt werden, wie wenn sie danach eben nicht wieder dabei gewesen wären. Wie bei Tom Loeb zum Beispiel. Ist aber auch hoch gelobt. und von dem Hintergrund bin ich jetzt nicht hundertprozentig bei dir, Peter, dass dann eben die Leute automatisch zu Helden werden, weil sie kriegen ihre richtige Chance noch. Und die ist ihnen dann so ein bisschen auf dem Silbertablett präsentiert worden. Und da schwingt dann auch so ein bisschen so, ja, also Goodwill. Und im Grunde ist uns das allen noch recht, wir wissen auch nicht, wie es finanziell ist. Und da hast du ja mal durchgesetzt, du findest schon wieder einen Titel, mach mal wieder. Also es kann auch so ein bisschen beliebig sein. Und ja, dann vielleicht lieber so wie Ben ein One-Shot und vielleicht nächstes Jahr nicht wieder am Start.
Und ich habe jetzt gerade nachgedacht, vielleicht wäre das doch gut. Sogar taktisch, ja, manchmal mache ich das sogar, vielleicht wäre das doch sogar taktisch klug, wenn man jetzt sagen würde, wir schicken Ben nicht nächstes Jahr, sondern übernächstes oder in 3 Jahren nochmal, wenn man ihn dann nochmal schicken möchte, weil dann geht er eben nicht in diesem ganzen Meer aus ehemaligen ESC 2020 Teilnehmern unter, sondern hat in 2 oder 3 Jahren ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist natürlich, würdest du wahrscheinlich jetzt einwenden, du Spoiler, dann wieder sowieso nur Bubble intern, ja, weil letztendlich die Leute, die ihn am Ende auf dem Fernseher sehen, haben keine Ahnung, obwohl, wir wissen es nicht, wenn die Kommentatoren ihn dann jeweils ankündigen mit, ach, der sollte eigentlich vor 3 Jahren schon und dann wurde wegen Corona abgesagt, jetzt kriegt er endlich doch seinen Moment, kann das ja durchaus auch was Positives haben.
Nee, wenn ich drüber nachdenke, finde ich das gut. Genau, weil er sich dann zum späteren Zeitpunkt dann eben möglicherweise nochmal wieder durchgesetzt hat. Ne? Also ich sage nur, Sander Nielsen, 7 Anläufe, ja. Und vor dem Hintergrund noch einen Gedankengang. Jetzt, also der nächste Jahrgang 2021, das ist ein bisschen so, als wenn in der Schule wirklich vom Vorjahresjahrgang die Hälfte sitzen geblieben ist. Und dann treffen im nächsten Jahr 2 Gruppen aufeinander. Die eine Gruppe, die so ein bisschen Vorerfahrung hat vom letzten Jahr, bis zu dem Punkt, wo sie nicht anreisen durfte und sagt, boah, alles schon mal gemacht. Und also dass die so eher, und die anderen sind so ein bisschen die, ja, aber wir sind die Jungen, wir bringen ja die neue Energie mit und wir haben uns dieses Jahr durchgesetzt irgendwie. Und ich befürchte, dass halt eben diese allgemeine Verbundenheit, Peter, die du ja auch mit Herse in dem Beispiel eben angesprochen hast, dass die möglicherweise dadurch nicht entstehen kann, weil es eben so eine Zweiklassengesellschaft ist. Und gerade weil es eben so viele sind, die ja aus diesem Jahr wieder da mit dabei sind. Also Hälfte, Hälfte ja fast, ne? Also wahrscheinlich. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich die dieses Jahr schon dabei vielleicht schon ein bisschen gebondet haben, bei den nicht stattgefundenen Pre-Events oder so, oder sich einfach schon mal auf Instagram verlinkt haben und die anderen dann halt erst danach rutschen und dann aber auch sagen, ja, was wollen wir mit den Alten? Wir sind doch hier die neue Garde.
Ja, also du hast jetzt selbst schon eingeschränkt. Ich würde das auch teils sehen. Also ich glaube, du hast zum Teil recht, weil natürlich gab es da jetzt schon irgendwie diese Umarmungen, die über Social Media hin und her geschickt haben und man hat sich verbunden und vielleicht auch geschrieben und weiß ich nicht was. Auf der anderen Seite war der Abbruch der Saison dann am Ende ja doch relativ früh. Das heißt, es hat zumindest kein Event mehr live vor Ort stattgefunden. Ja. Also jetzt wirklich sich kennenlernen persönlich war für die meisten zumindest nicht drin. Und genau, aber ich glaube, teilweise hast du da bestimmt auch einen Punkt.
Weißt du, was wir mal machen sollten in einer der nächsten ESC-Kompakt-Chats hier? Wir laden noch mal ein paar ehemalige ein und fragen die, ob die eigentlich noch Kontakt haben zu irgendwelchen Leuten, die sie damals kennengelernt haben.
Du meinst so Ann-Sophie zum Beispiel, ob sie noch mit den Make-Makes noch Kontakt hat?
Zum Beispiel, ne? Die Make-Makes überhaupt, dass du die erwähnst.
Ja. Oder mit Monty. Mit Monty. Wusstest du, habt ihr mitgekriegt, dass Monty schon wieder Vater wird?
Ja. Nee. Hab mich sehr gefreut.
Ja, hat ein schönes Video gepostet. Monty. Und ich, was ich aber nicht ganz verstanden habe, weil ich dachte, mit seiner Frau, mit der Britte, mit der er zusammen ist, die haben erst den Alfred, also erst das erste Kind gehabt. und kriegen jetzt ein zweites, aber auf diesem einen Bild war denn noch ein anderes Kind. Kann das sein, dass die Frau von Mons vorher schon ein Kind mit in die Beziehung gebracht hat? Ja. Ah, okay. Und dann, by the way, ganz kurzes Off-Topic, weil heute ja viele Geburtstage haben.
Was ist eigentlich mit Molly Sandén?
Nee, aber bevor wir zu Molly Sandén kommen, muss ich erstmal zu Olli Sandén kommen. Zu Olli war der letzte Woche ja bei uns im Chef, der hat ja heute Geburtstag. Liebe Geburtstagsgrüße nochmal über diesen Kanal.
Prost, Olli.
Genau, hoch soll er leben, Salut. Apropos eben Kinder, es haben ja heute oder gestern auch ganz viele Königskinder Geburtstag und da war einer von denen, von dem Joachim von Dänemark, ist heute 18 geworden. Und ich dachte, was ist das alles für Patchwork-Familien und wie alt die ersten schon geworden sind und wie die dann zum Teil lustig aussehen. Aber das bin ich jetzt irgendwie nur drauf gekommen, weil Mons der Vater geworden ist und Mons möglicherweise noch Kontakt zu den Magmats hat und dann möglicherweise auch zu Anne-Sophie.
Also da gibt es jetzt so viel drauf zu sagen. Also als erstes mal die Makemakes, die sahen richtig top aus. Gehört hier nicht hin, aber sollte man mal sagen.
Mons aber auch, oder? Allein damit Matthias sich freut, dass wir...
Mons ist breathtaking, der ist ja hier hinter mir gerade. Ich kriege das jetzt wahrscheinlich nicht so schnell hin, aber machen wir gleich. Ich muss mich jetzt erst auf das, was ich noch sagen will, konzentrieren. Also, Mons wird sicher ein super Vater.
Na? Er ist ja schon Vater, aber Doppelvater oder Dreifachvater.
Aber was nicht untergehen darf, heute hat Olli Geburtstag, dem haben wir schon gratuliert, aber jetzt ist ein Blogger-Geburtstags-Festival diese Woche. Leute, wenn ihr morgen Glückwünsche loswerden wollt, Du Super wird morgen ein Jahr jünger.
Richtig.
Und übermorgen, sollten wir auch hier nicht unerwähnt lassen, wird Janni, einer unserer Kompagnons vom Prinzblog, auch nochmal ein Jahr besser, schöner, glücklicher, fantastischer.
Ne? Das sind die Krebse und Löwen hier alle.
Wir haben hier ein nicht nur
Löwen.
Königskinder, sondern auch die
ESC. Olli ist noch Krebs.
Die ESC-Königskinder feiern auch. Also so. Denkt dran zu gratulieren. Ne, wir hören bestimmt auch ein paar aus der Entourage zu oder sehen uns zu. Wir haben eine wunderbare Geburtstagswoche. Du suchst noch mal von hier aus Hamburg nach Mallorca.
Dankeschön. Ich muss ja noch 4 Stunden, 15 Minuten erstmal durchhalten. Aber dann werde ich nochmal mit Brotkäppchen anstoßen.
Ne, aber trotzdem. Okay.
Dankeschön. Oder hier, wie heißt das hier, dieses Kava? Kava hole ich mir dann.
Nein, genau. Komm gut rein,
wollten wir noch. Danke, sagen. Danke. So, zum Wichtigen zurück.
Komm gut rein. Das wieder was Neues gelernt für Geburtstagsgrüße. Ich dachte eher, vorher gratulieren ist schwierig ein bisschen, aber wir machen es ja nachher auch nochmal. Insofern ist.
Meistens bin ich zu spät, diesmal bin ich mal zu früh.
Ich wollte euch eine Frage stellen,
ja.
Um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Wir haken jetzt Deutschland so ein bisschen ab. Wir wollen heute ja die ESC-Saison 2020. Wie gesagt, jetzt kommt irgendwie so ein bisschen Sommer und dann ab 1.9. geht ja offiziell schon wieder die neue Saison los. Um die abzuschließen, habt ihr denn so ein, zwei Dinge, die euch vielleicht abseits von Corona, weil ich denke, das wird jedem im Gedächtnis bleiben, die euch so im Sinn bleiben von diesem Jahrgang? Also wo ihr entweder sagt, das war ganz besonders toll, das war ganz besonders schlimm, das ist so ein Moment für die Ewigkeit, das ist ein Song, den ich noch in 10 Jahren hören werde. Also habt ihr aus diesem Jahr irgendwie Sachen oder was ist euch jetzt spontan auch im Kopf, wenn ihr so die letzten
8 Monate... Ja, wenn du so Monate fragst, wenn du so fragst, dann hast du doch eigentlich schon was für dich im Kopf. Fang du doch mal an.
Ich fang mal an.
Wir müssen ja nicht immer wir anfangen und du räumst danach auf, sondern kannst ja mal.
Jetzt räume ich mal vorher ab. Richtig. Genau. Also, ich habe als ganz besonderen Special-Moment die deutsche Präsentation Unser Lied für Rotterdam in Hamburg. Einfach, weil das der Tag war, an dem wir als Blogger da zusammengekommen sind, zusammen diesen Tag erlebt haben und auch da zusammen dann hinterher die Show geguckt haben. Und das war einfach so wirklich Vor-Ort-Feeling. Deswegen ist es für mich ganz persönlich, über die Show ist ja alles gesagt, was die so für Stärken und für Schwächen hatte. Aber einfach da mit euch zusammen gewesen zu sein, das fand ich wirklich schön. Und das hat halt dieses ESC-Blogger-Feeling für mich am ehesten in dieser Saison gehabt. Wenn ich zurückkomme, ganz besonders surreal eigentlich, finde ich dieses Mello-Wochenende, wo ja irgendwie in Dänemark dann schon Zuschauer verboten waren. In Schweden waren wir noch mit 30.000 in der Halle und gleichzeitig hat man irgendwie in der Woche vorher, als sich das so angedeutet hat, auch fast täglich dann vielleicht doch mit einer Absage gerechnet und wusste nicht, fliegt man da jetzt hin oder nicht, fliegt man hin und dann wird das ganze Ding abgesagt oder zumindest halt ohne Zuschauer aufgeführt. Das und ja, wie gesagt, einfach nochmal letztendlich dieses Wochenende so ganz normal verbracht zu haben und dann in der letzten Woche, in der nächsten Woche, weil da war ich dann eben auch wieder in Berlin und da war das wirklich so ganz extrem, weil so von Tag zu Tag alles unsicherer wurde und ich gar nicht mehr wusste, komme ich überhaupt mit dem Zug noch aus Berlin zurück letztendlich irgendwann. Also wie sich das wirklich dann innerhalb von 7 Tagen auch so zugespitzt hat, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ja, was ich gerne gewusst hätte, wirklich, wir werden es nie erfahren, aber zum einen, wie der deutsche Beitrag abgeschnitten hätte jetzt tatsächlich, das hat ja so eine Entwicklung durchgemacht in den letzten Monaten, was da prognostiziert wurde, und aber auch, wie der Schweizer Beitrag abgeschnitten hätte. Also John ist ja so auf der Wettquoten- und Beliebtheitsleiter peu à peu nach oben gestiegen und hat dann auch bei den Online-Events bewiesen, dass er diesen Song fantastisch live singen kann. Und ich glaube, das hätte auf jeden Fall gut abgeschnitten in Rotterdam. Und wie gut, das hätte ich gern gewusst. Aber vielleicht hat er ja was Ähnliches dann nächstes Jahr im Gepäck und kann das zumindest noch so ein bisschen nachholen, zu zeigen, wie er denn dann da abschneidet.
Also ich hoffe, er hat nichts Ähnliches im Gepäck, weil ich ja den Hype um Répond de moi nie verstanden habe. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob es bei mir auf dem letzten oder vorletzten oder drittletzten Platz ist.
Wie Niederlande im letzten Jahr. Also.
Nee, wobei ich sehe gerade, das ist gar nicht auf dem letzten. Also ich bin aber auch nicht dafür bekannt, dass ich den Riecher habe. Das sage ich auch immer ja frei heraus. Also ich wäre auch nicht gut geeignet für die Eurovision-Jury. So viel Selbstreflexion ist dann mit dabei.
Dabei wollten wir doch nächstes Jahr eine ESC-Kompakt-Jury draus machen eigentlich.
Die können wir gern machen, aber ich sag dir gleich, I'm not good at it. Also ich kann dir die Zahlen dann auswerten, aber mein Geschmack ist dann, aber das habe ich jetzt erkannt, er ist nicht Eurovisionstauglich, außer wenn es dann vielleicht um Auftritte kommt und wenn mir dann der Kinnhaken runterfällt, dann sage ich, dann ist es wirklich gut. Weil das nicht so einfach gelingt, glaube ich. Also, Benni, ich schließe mich dir bei Stockholm total an. Das war ein surrealer Moment, den wir so, glaube ich, nicht wieder hinkriegen würden, weil man tatsächlich, wenn man da in der Halle saßen, in der Friends Arena, tatsächlich hin und her gerissen war, der Geschichte, okay, wir sehen es gerade nicht, aber in Kopenhagen findet gerade auch das Finale statt, da ist niemand in der Halle. Hier sind jetzt irgendwie 35.000, 36.000 Leute dabei. Ist das jetzt gut? Also das war ganz komisch. Also es war so, man konnte das gar nicht, also in der Medienwissenschaft nennt man das ja quasi von den Rezeptionshaltungen her, eben ob man eine analytische und eine rezeptive Haltung hat. Also lebt man es, ist man also emotional involviert, geht man wirklich mit oder zieht man sich mal raus und betrachtet das von einer Metaebene? Und das war, obwohl wir in der Halle waren und das eigentlich ja prädestiniert dafür ist, also sich voll diesem Gefühl dahin zu geben, ständig mit dabei, weil plötzlich so diese ungewohnten Alarmglocken mit dabei waren. Das ist ein Gefühl, was man, glaube ich, so nicht wieder kriegen wird. Dann ist es für mich tatsächlich dieses Jahr, was aber ja immer so ist, wie mit dem Vorentscheid, Norwegen natürlich mit dabei, damit mit Trondheim, wo ich tatsächlich schon immer mal hin wollte, auch wenn das ja dann überraschend kam, dass es nicht Oslo ist, wenn wir doch zusätzlich einen Flug buchen mussten und da Ulrike da gewonnen hat und Tom Hugo da irgendwie auch noch mit rumlief und so. Das war alles irgendwie tatsächlich ganz, ganz cool. Musikalisch werde ich tatsächlich, also habe ich immer gesagt und bin da auch froh, dass es Violent Thing als Lied gibt. Ich war ja nicht von vornherein mit dabei, als das da präsentiert worden ist. An der Stelle übrigens für mich auch ein Highlight-Moment unserer investigativen Spürnasen-Arbeit. Das kann man, ich weiß nicht, ob wir das eigentlich jemals so gesagt haben, aber wir haben ja durch Zutun und Ferndiagnostik den Künstler eigentlich ja schon entlarvt am Tag vorher. Und zwar gegen 11 Uhr vormittags war es, Benni. Da hatte nämlich dein Namensvetter Benjamin ein Bild gepostet aus dem Hotel, wie sich dann durch Zutun meiner Kollegin Alexa, die ja noch viel größeres Brain ist als ich, dann bestätigt, dass das also tatsächlich das Pier 3 Hotel ist, in dem am nächsten Tag dann ja die Pressekonferenz stattfinden sollte. Und damit war im Grunde alles klar. nochmal ein Lob an uns, so viel Eigenlob muss dann sein an der Stelle, dass wir gesagt haben, wir haben es nicht rausgehauen, wir haben nicht geplaudert, wir haben stillgehalten und gesagt, okay, komm, wir lassen den Überraschungsmoment so lange, bis es dann anfing durchzusickern und dann irgendwie auch mal klarer wurde. Das fand ich trotzdem irgendwie auch für den Blog sozusagen auch ganz cool, dass man dann sagen kann, okay, wir wissen da was, was wir nicht unbedingt raushauen müssen. Und musikalisch, genau, also Wild and Thing werde ich, wenn ich DJ wieder sein darf, irgendwo natürlich auch mit reinpacken, dann endlich hoffentlich mal gucken, wie es funktioniert. Das war ja dieses Jahr dann eben nicht so oft der Fall oder so viel. Und musikalisch werden mich, würde ich mal so sagen, tatsächlich eher ansonsten noch Blas Canto begleiten. Ich hoffe, dass er ist eigentlich nächstes Jahr wieder mit dabei für Spanien. Mhm. Ja, ne, dass er da vielleicht noch was noch Besseres hat, aber ich habe mich das so reingehört und dass ich dann auch mal Fai Rumore zum Beispiel da als einen meiner Lieblingstitel mit dabei habe und ich sage auch mal so, The Best in Me ist dann halt Filmschmalz Charakter, was sicherlich auch mich dann auch in 10 Jahren noch erfreuen wird, wenn das auf ESC Radio oder sonst wo gespielt wird oder eben auf Escape Radio, wie auch immer, kann man gar nicht oft genug spielen, dann werde ich daran zurückdenken und mich freuen, wie wir da Witze drüber gemacht haben. Und ja, wo der die Schweiz kommt, I don't get it. I still don't get it.
Danke dir, Peter.
Also ich gehe auch nochmal aufs Mello-Wochenende ein. Ich habe das ja hier aus dem fernen Hamburg verfolgt, aber ich empfand es auch als surreal, weil ich natürlich dann auch Dänemark und Schweden parallel verfolgt habe, für Schweden den Live-Blog gemacht hatte. Und ihr habt ja auch noch vor Ort das erste Lesertreffen. Also in Zeiten, ja, in denen man in Zeiten, in denen eigentlich das Treffen hinterher sehr außer Mode kam. Das
war kein großer Tisch, können wir verraten an dieser
Stelle. Das wäre betroffen, ist deswegen nicht gegangen.
Aber da waren ja auch viel mehr Leute dann zusammengekommen, als ich dachte. Und die hatten mir die Fotos geschickt. Ich habe die auch noch auf den Blog gehoben. Also das war tatsächlich total bizarr. Also wir hatten unser erstes Lesertreffen ever. Und ihr ging dann alle in diese gigantische Halle. Und in Dänemark war alles so ein bisschen so wie, ja, so super steril, wie in so einer Zahnarztpraxis, ne? So einer nach dem anderen und eingespielter Applaus, alles mechanisch, ne? Also das erinnere ich auch und da, zu der Zeit, habe ich immer noch gehofft, das wird nicht so schlimm, wie es dann kommen, wie es dann gekommen ist. Also da war ich echt noch optimistisch, weil ich dachte, Mensch, die Schweden sind vernünftig. Würde man heute vielleicht auch nicht mehr retrospektiv sagen. Aber definitiv einer der sagen wir mal, impactstärksten Momente der Saison. Für mich natürlich dann die beiden Mädels, die ich hier schon häufig zelebriert habe. Samantha Tina wegen ihrer Ausstrahlungskraft und ihrer, sagen wir mal, Extrovertiertheit und ihrer, wie soll man sagen, also dieser Anything-Goes-Attitüde. Und richtig musikalisch bin ich völlig geflasht von Anna Solic. Gar nicht so sehr wegen Voda, also den Song finde ich so 2+, aber jetzt Anna überstrahlt eigentlich den Song, ist viel besser als der Song, so hat sie nächstes Jahr mit einem besseren Song vielleicht auch noch mehr Chancen. Aber ich habe von der, die hat ja immer, ich habe ja viele Home-Concerts live mit Live-Blog begleitet, auch den Vivi-Blog und die spanische Party. Und da hat sie ja mehrfach, würde ich sagen, Bar-Klassiker gesungen. Ich glaube, I've Got You Under My Skin war einer. Und die ist einfach, die war sensationell. Also, wie gesagt, ich würde 100 Euro für eine Konzertkarte von Anna Solic zahlen, wenn die mal irgendwo spielt, wo man sie live sehen kann. Das war großartig, ganz großes Kino. Für mich eine Top-Entdeckung. Deshalb bin ich auch mega froh, dass sie nächstes Jahr wieder dabei ist.
Ich möchte noch eine Sache anfügen, weil das hier tatsächlich auch jetzt schon mehrfach in den Kommentaren auftaucht und wir das so ein bisschen verdrängt haben, weil für uns da so ein bisschen die Saison gefühlt endete mit der Absage des ESC, was sicherlich nachhängen wird. Es wäre jetzt für mich gar nicht, also ich hatte vorhin auch nochmal überlegt, als Benni so anfingst, ob ich den eigentlichen Finalabend nochmal mache mit dem deutschen Vorhin, also mit der deutschen Finale und mit Stefan Raab als der Gegengeschichte, das wird sicherlich auch hängen bleiben und man wird darüber sprechen, allein weil es ja das dann wieder geben soll, auch nächstes Jahr. Und vor allen Dingen aber diese Home-Concerts, also die ihr ja auch schon mit angesprochen habt. Das ist ja, glaube ich, eine Geschichte, die jetzt auch gar nicht so an den ESC gekoppelt ist, die uns aber sehr lange noch begleiten wird in dem kollektiven Gedächtnis, wie das Corona-Jahr war, wie Musik dort gemacht worden ist, was für Wege gefunden worden sind, Musik zu zelebrieren, mit Künstlern dabei zu sein, sei es, dass dann eben tatsächlich eigene Shows mit Videos dann gemacht worden sind. Da war ja Ben Dolitz auch mit dabei, das hattet ihr auch schon lobend mit erwähnt. Also was es da für unterschiedliche Ansätze gab, die Home-Concerts, die dann auch von der EBU da ja mit vorangetrieben worden sind. Das sind natürlich dann auch so Geschichten, die vielleicht nicht so super präsent sind, die uns aber ja echt über einen sehr langen Zeitraum gebracht haben, jetzt so ein bisschen abgenudelt sind, ne, und jetzt würde es so ein bisschen aufgesetzt wirken, aber in der damaligen Zeit echt ganz gut gefasst haben. Und ich glaube, wenn das mal wieder auftaucht und man vielleicht auch eine Retrospektive nächstes Jahr beim ESC, wenn ich jetzt zum Beispiel in Rotterdam mitarbeiten würde, würde ich sagen, mach da mal einen Rückblick auf letztes Jahr, dann könnte man da vielleicht die schönsten Momente mit Samantha Tina zum Beispiel zusammenschneiden, wie sich die Künstler dann trotzdem gebondet haben und wie sie versucht haben, mit den Fans zu interagieren. Und so gesehen natürlich eine tolle Herausforderung, dass eben mal nicht nach alles Schema F lief, sondern man eben auch neue Wege finden muss. Und dank Internet das ja auch ging, so wie wir jetzt hier auch zusammen sein können.
Ich habe auch noch eine Bonuserinnerung, Benny. Und das ist die Wiederentdeckung von Molly Sandén. Ne? Nicht zuletzt dank The Fire Saga, aber wir haben ja auch Molly hier als ganzheitliche Person schon zelebriert. Ich finde, Molly sollte zukünftig auf unserer Seite einen prägenden Stellenwert bekommen. Kein ESC-Kompakt Diskussionskreis wie dieser sollte Molly Sandén auslassen. Wir sollten regelmäßig über Molly Sandén reflektieren.
Peter, diese Aufgabe obliegt ganz dir. Ja. Du wirst das möglicherweise dann vorantreiben. Ansonsten können wir in das nächste Thema gehen, Benni. Nein,
ich würde sagen, Peter schreibt mal noch ein Porträt für den Blog über Molly Sandén. Das habe ich tatsächlich auch im Kopf gehabt die ganze Zeit. Peter, wenn du dich dem annehmen möchtest. Gerne. Schön. Sehr gut.
Ich muss ja noch mal über das Auswahlverfahren von Anna Solic Song schreiben. Das wollte ich am Wochenende tun. Dann packe ich dann Molly noch einen Tag später hinterher.
Aber hier Thilo mit Bobby schreibt, gibt es Neuigkeiten von Molly? Ach, das ist nur als Frage formuliert, da fehlt das Fragezeichen. Ja. Ich dachte, es gibt welche, aber
we will see. Wenn es keine gibt, denken wir uns welche aus.
Eine Leserin oder ein Leser hat heute einen sehr, sehr langen Kommentar geschrieben, wie wir es hinkriegen könnten, dass Molly wirklich für Deutschland antritt im nächsten Jahr. Ich empfehle jedem sehr, den zu lesen. Das war unter dem Kommentar, ich weiß nicht, entweder zur deutschen Vorentscheidung 2019 oder zum Abschied von Ben Dolic. Und mit genauen Handlungsanweisungen, also wer jetzt Molly heiraten muss, damit sie in Deutschland Bezug hat und so. Ich meine, es ist sogar jemand von den Bloggern. Also bitte alle durchlesen, irgendjemand von euch muss Molly Sandén heiraten und dann irgendwie in die deutsche Vorentscheidung einschleusen. Insofern, let's go, genauso machen wir es, würde ich sagen. Wir haben die Stunde schon wieder voll. Vielleicht machen wir den nächsten Punkt, der hier noch auf meiner Liste steht, deshalb sehr kurz, nämlich, dass wir noch sagen, es gibt Neuigkeiten aus Israel, aus Italien und auch aus Moldau zum Thema ESC 20. Genau. Aber da könnten wir sie auch unterbringen vielleicht. Ja. Zum ESC 2021, zum Auswahlverfahren, beziehungsweise in Moldau gibt es ja auch schon einen Namen, können wir hier anteasern. Alle diese News schaffen wir jetzt gar nicht mehr, weil wir mal wieder ganz lange gequatscht haben. Aber ich fand es war auch sehr interessant und war nochmal auch ein schöner Abschluss für die Saison, so wie es ja auch gedacht war. Deswegen können wir das, glaube ich, verschmerzen und alle, die das noch interessiert, auf ESC Kompakt verweisen. Da gibt es alle diese News noch zum Nachlesen. Wie gesagt, wir sind nächste Woche auf jeden Fall nicht da, machen eine kleine Pause, dann schauen wir mal, was es hinterher wieder für News gibt. Auf dem Blog machen wir natürlich die ganze Zeit über weiter, da gibt's keine Pause. Wir freuen uns, wenn ihr da lest, wenn ihr auch auf den sozialen Medien vorbeischaut, gerne Podcasts und YouTube-Kanal abonniert. Wir freuen uns sehr auch wieder, wenn es euch heute hier gefallen hat, wenn ihr jetzt auf Like bei dem YouTube-Video klickt, das freut uns sehr. Und ansonsten, ach ja, genau, nicht vergessen darf ich, dass weiterhin unsere zwei Leser-Games laufen, nämlich der ESC Kompakt Second Chance Contest, bei dem man in Gruppe 8
noch abstimmen kann. Ich kann mal kurz gucken, damit wir wieder einen Zwischenstand haben. Die hatte ich vorhin gerade noch offen. Erzähl erstmal weiter. Kannst du ja noch mal kurz über den JESC. Heißt halt nur eigentlich JESC? Haben wir schon Abstimmung darüber gemacht oder noch nicht?
Ich fand eigentlich euer Argument Junior ESC ganz gut, falls uns das kurz genug ist.
War das mein Argument?
Ich glaube, du hast es vorgeschlagen letztes Mal, ja.
Oder Peter? ESC.
Dann natürlich Peter. Ich habe da keine Meinung.
Okay, vielleicht machen wir da nochmal eine Abstimmung auf ESC Kompakt. Wie nennen wir den Junior Eurovision Song Contest zukünftig?
Genau. Warte. Achso, dann mach erstmal weiter. Ja, bei mir ist das Internet
das zweite Leser-Game, das läuft und in dem die neue Gruppe dann heute um Mitternacht startet, also pünktlich, wenn die Gruppe im anderen Leser-Game fertig ist, ist der Best of Junior Eurovision Song Contest. Auch da freuen wir uns, wenn ihr regelmäßig abstimmt. Wir suchen den besten Junior ESC Song aus allen Ländern. Und diese besten Songs aus jedem Land treten dann wiederum in zwei Halbfinals und einem Finale gegeneinander an. Das machen wir so als kleine Vorbereitung für alle deutschsprachigen Fans, die bislang den Junior ESC vielleicht nicht so verfolgt haben und sich jetzt ein kleines bisschen noch weiterbilden wollen, bevor Deutschland dann im November zum ersten Mal am Junior ESC teilnimmt. Du Spoir.
Genau, also aktueller Status, also der lädt hier heute echt sehr, sehr langsam. Wir haben bisher 99 Votes. Ich habe natürlich noch nicht geguckt, wer doppelt ist oder möglicherweise doch mal falsch gewotet hat. Also bleibt da dran. Es kristallisiert sich ein bisschen was heraus. Aber wenn ich jetzt das mal überschlage und nicht zu viel verraten darf, zwischen dem oder der aktuell Letztplatzierten und dem oder der Erstplatzierten, naja gut, da liegen dann doch schon 240 Punkte. Ob das noch aufgeholt werden kann, weiß ich nicht. Aber das Mittelfeld ist ja auch groß. Insofern lohnt sich das. Bis Mitternacht, 23:59:59, werden noch Votes entgegengenommen. Das Ergebnis erfahrt ihr dann morgen, weil bei uns geht es ja auch schon am Freitag um Mitternacht mit der 9. Gruppe weiter. Dann haben wir schon die Hälfte der ersten Runde.
Toll, also es gibt viel abzustimmen, wie immer. Es macht viel Spaß und genau, wir freuen uns immer, wenn ihr mit abstimmt, wenn ihr weiter lest und vor allem, wenn wir uns dann beim nächsten ESC Kompakt Live, das wir natürlich dann wieder auf dem Blog ankündigen werden und über das ihr auch informiert werdet, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert und auf die Glocke klickt. Da kriegt ihr, da sehen wir.
Hast du 10 Punkte gegeben? Das sehe ich ja gerade erst. Uiuiui, das hätte ich aber nicht gedacht. 12 Punkte von dir überrascht mich nicht. Ich mache Datenschutz, sage ich, ne? Meine Lippen sind versiegelt, aber die 10 Punkte.
Ja, also 12 weiß ich jetzt gerade, die muss ich jetzt nochmal nachdenken, kurz.
Ja, aber
da reden wir mal anders nochmal drüber.
Da müssen wir nochmal drüber reden.
Aber ich kann, ich möchte nur,
ist schon wieder so lange her. Ich möchte nur sagen, von wegen diametral, ne? Also Bennys einer Punkt sind bei mir, glaube ich, 8 oder 9 Punkte gewesen. So viel zu unserem Musikgeschmack.
Meine 12 wahrscheinlich einer bei dir.
Nee, das ist so nicht korrekt. Okay. Ich darf jetzt nicht zu weit ausholen, aber es gibt da ja 6 Punkte tatsächlich.
Oh, okay. Ja, doch. Kommt der Beitrag vielleicht sogar weiter, wenn sogar du 6 Punkte gibst.
Genau, gut, jetzt sagen alle, die mit höherer Algebra sich jetzt ausrechnen, wem wir wohl welche Punkte gegeben haben.
Ja, genau. Also, ihr Lieben, schön war es mit euch. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn wir uns dann wiedersehen. Und ja, danke für diesen Abend. Viele Grüße an alle und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.